ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze im Studio. Ich grüße Sie. Der Wohnungsmarkt in Berlin ist ja hart umkämpft. Günstige Wohnungen sind Mangelware. Tausende Sozialwohnungen sind im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg jetzt aus der Sozialbindung rausgefallen. Bis Ende nächsten Jahres werden es weitere 2600 sein. Jede vierte Sozialwohnung im Bezirk. Das heißt in der Regel Mieter rauf, Mieter raus. Besonders betroffen ist der Samariterkiez. Dorit Knieling und Jan Menzel aus der RBB-Redaktion Landespolitik da waren dort.
Beim Thema Wohnen hört für Verena Siebel-Zehm der Spaß auf. Aufgewachsen ist sie im Prenzlauer Berg, seit Jahrzehnten aber im Kiez rund um die Samariterkirche zu Hause. Doch was hier auf dem Mietenmarkt passiere, sei jenseits von Gut und Böse.
Du hast ja keine Chance, hier irgendwo noch eine Wohnung zu bekommen und bist hier aufgewachsen. Also das ist schon echt heftig.
Auch in ihrem Haus sind sie, ihr Mann und die anderen Mieter seit Jahren mit Unsicherheit und Forderungen der Vermieterseite konfrontiert.
Bei uns in der Wohnung war das auch so, wollen Eigenbedarf anmelden, bieten dir Geld, dass da ausziehst, also versuchen mit allen Tricks, dich aus den Wohnungen zu bekommen.
Ausziehen, das könnten sich die meisten schlicht nicht leisten. Günstige Wohnungen sind Mangelware im Szene-Kiez und nicht nur dort. Wir treffen einen Mieter an der Rigaer Straße. Aus Angst vor Konsequenzen möchte er anonym bleiben. Erst vor kurzem hat ihn der Vermieter informiert, dass auch seine Wohnung aus der Sozialbindung gefallen ist.
Nämlich im vergangenen Monat. Aber was das genau für mich bedeutet, ist mir nicht klar. Mieterhöhungen gab es vorher auch schon. Bis zu 15% Anpassung an den Mietspiegel.
Aber eine Ahnung, was ihm drohen könnte, hat der Mann mit der Mütze schon. Seit 20 Jahren lebt er im Kiez, den ständigen Anstieg der Mieten und die Gentrifizierung vor Augen. Er zeigt auf ein eingerüstetes Eckhaus, wo vor kurzem sogenannte Entmietungen stattgefunden hätten.
Und noch vor kurzem Plakate aushingen, wo drauf stand, dass die Miete sich, ich weiß nicht mehr, verdoppelt oder verdreifacht hätte oder sowas innerhalb von einem kurzen Zeitraum und deswegen die Leute ausziehen müssen.
Was aber tun, wenn wie bei tausenden Wohnungen die Sozialbindung wegfällt und Mieterhöhungen geltend gemacht werden. Ulrike Hamann-Onnatz ist Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins. Sie sagt,
wehren kann man sich in dem Rahmen, dass man immer überprüft, was wird denn da eigentlich verlangt an Mieterhöhung. Man darf eben nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen und zwar alle 3 Jahre maximal 15%, es sei denn, es ist eine landeseigene Wohnung. Diese Mieter und Mieterinnen haben Glück, weil dann sind es 11% in 3 Jahren.
Bei Eigenbedarfskündigungen, die auch drohen könnten, rät Hamann-Onnatz Betroffenen, genau zu dokumentieren, wie sie nach einer neuen Wohnung gesucht haben. Das könnte bei etwaigen Gerichtsverhandlungen, wenn es um Härtefälle gehe, relevant werden. Grundsätzlich aber gilt in Berlin ein erweiterter Kündigungsschutz von 10 Jahren bei Eigentümerwechseln. Doch die Mieterschützerin Hamann-Onnatz nimmt auch den Senat in die Pflicht. Der Wegfall der Sozialbindungen sei absehbar gewesen, das Problem somit eines mit Ansage.
Soweit Landespolitik-Reporter Jan Menzel. Ein brennender LKW auf der A10 hatte am Mittwochnachmittag für eine komplette Sperrung der Autobahn am Dreieck Spreeau gesorgt. Autofahrer standen stundenlang im Stau. Der Lastwagen hatte giftige Chemikalien geladen, deshalb waren die Bergungsarbeiten aufwendig. Seit dem Nachmittag immerhin ist die A10 in Richtung Werder wieder einspurig befahrbar. RBB24-Reporterin Oda Tischewski weiß mehr.
Irina Weinhardt war froh, als sie gestern Abend kurz nach 22 Uhr endlich zu Hause ankam. Für die Fahrt von Neustrelitz nach Schulzendorf hatte sie da fast 9 Stunden gebraucht. Die meiste Zeit davon stand sie bei sengender Hitze auf der A10.
Um 2:45 habe ich das letzte Wasser ausgetrunken gehabt und die Temperaturen stiegen ja noch. Und es gab nichts. Es war nichts zu essen, es war nichts zu trinken da und du stehst dort.
Ein LKW, der chlorhaltigen Rohrreiniger geladen hatte, war auf der Strecke in Brand geraten. Offenbar eine technische Panne. Der Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Doch für etwa 6000 Autos hinter ihm wurde die Autobahn zum Brutkasten. Vor allem ein Zitat aus der Lokalzeitung empört Irina Weinhardt noch im Nachhinein.
Die Wartenden sind mit Wasser versorgt worden. Nein, nichts.
Stundenlanges Warten, teils ohne Wasser, kein Entkommen von der überhitzten Straße. Gab es da keine andere Möglichkeit? Mike Kettlitz, Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus, will das nicht ausschließen.
Auch uns sind diese Schilderungen bekannt. Auch an uns haben sich Menschen gewandt, die gesagt haben, das war sehr unangenehm im Stau über die vielen Stunden. Dementsprechend werden wir diesen Einsatz mit dem Landkreis auch nachbereiten und schauen, wie wir da zukünftig anders vorgehen können.
Neben Polizei und Katastrophenschutz war gestern auch die Motorradstaffel des Deutschen Roten Kreuzes beim Stau auf der A10 im Einsatz. Deren Leiter, Nils Körper, würde sich eine bessere Zusammenarbeit wünschen im Dienste einer raschen Abwehr. Abhilfe in Fällen wie diesem.
Also wir könnten das tatsächlich schneller machen. Das Problem ist, die Polizei ist die obergeordnete Behörde für das Ganze. Wenn die so ein Stauereignis haben, die wissen, dass es uns gibt, ja, speziell auch die Motorräder, und könnten anrufen und sagen, schickt mal bitte raus, und zwar frühzeitig.
Warum gab es trotzdem nur eine lückenhafte Versorgung der Menschen im Stau? Warum hat es dennoch teils mehr als 8 Stunden gedauert, bis Fahrzeuge über nahegelegene Abfahrten abgeleitet werden konnten?
Das Problem ist, die höheren Ebenen bei diesen Behörden gehen immer davon aus, sie müssten uns bezahlen. Das ist aber völliger Quatsch. Wir sind ehrenamtlich, das heißt, die Maschinen und alles, was dazugehört, wird über Spendengelder ans THK halt bezahlt und wir kriegen dafür kein Geld. Das heißt, es muss auch keiner was für uns bezahlen.
Ein simples Kommunikationsproblem? Bleibt zu hoffen, dass die geplante Aufarbeitung Klarheit schaffen kann, damit Autofahrerinnen wie Irina Weinhardt künftig früher nach Hause kommen.
Soweit RBB24-Reporterin Oder Tischewski. Sommerzeit ist Badezeit, aber in diesem Jahr sind in Deutschland bereits 253 Menschen ertrunken und damit deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Lage in Berlin und Brandenburg, die fasst jetzt RBB24-Inforadio-Reporter Karl Winterhagen zusammen.
In Berlin sind in diesem Jahr bereits 8 Menschen ertrunken, 2 weniger als im Vorjahr. In Brandenburg waren es 5 mehr als im vergangenen Jahr. 21 bis Ende Juli. Die Toten sind nicht nur ältere Menschen oder Kinder, sondern kommen aus ganz verschiedenen Altersgruppen. 4 der in Berlin Ertrunkenen waren zwischen 21 und 35 Jahre alt.
Das sind tatsächlich Badetote, die teilweise auf Unvernunft, teilweise auf die Kombination Alkohol und Schwimmen und auch auf Überschätzung zurückgehen.
Das sagt Michael Neiße, Sprecher der DLRG Berlin und selbst seit seiner Jugend als Rettungsschwimmer im Einsatz. Gegen diese Fälle von Unvernunft lasse sich kaum etwas ausrichten, sagt Michael Neiße, außer immer wieder an grundsätzliche Baderegeln zu erinnern.
Also auch da gilt es ja, auf den Kreislauf ein bisschen aufzupassen. Bei so heißem Wetter, Sonneneinstrahlung, unabgekühlt ins Wasser zu springen, birgt immer eine Gefahr. Und dann im Grundsatz ist es so, dass man immer zu zweit mindestens schwimmen gehen sollte oder zumindest jemand wissen sollte, dass man da schwimmen geht und in Sichtbereich ist.
Wer sieht, dass andere in Gefahr sind, sollte laut auf die Situation aufmerksam machen, Hilfe holen und, wenn man es sich zutraut, selbst ins Wasser gehen, um zu helfen. Am besten mit einem schwimmenden Gegenstand, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen, so der Tipp von Michael Neiße. Der hat in seiner langen Zeit als Rettungsschwimmer schon unzählige Einsätze miterlebt. Eine Tendenz bereitet Michael Neiße allerdings besondere Sorgen. Nämlich, dass der Anteil an Kindern, die nicht schwimmen können, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. 2017 konnte jedes 10. Grundschulkind nicht schwimmen, 2022 jedes 5. Dass die Zahl der Ertrunkenen gestiegen ist, hänge sicher auch damit zusammen, sagt Michael Neiße.
Also es gibt sicherlich eine Korrelation aus den vielen Nichtschwimmern, gerade bei Kindern, und den Unfallzahlen. Und das belegt ja auch der Unfall am Tegeler See. Da war ja ein Mädchen im Alter von 6 Jahren, was nicht schwimmen konnte und dementsprechend in Gefahr geraten ist.
Neiße spricht über einen Vorfall vor 3 Wochen, bei dem ein 6-jähriges Mädchen um ein Haar im Tegeler See ertrunken wäre. Sie konnte gerettet werden. Für 29 Menschen kam in Berlin und Brandenburg in diesem Jahr aber jede Hilfe zu spät.
Und jeder davon ist einer zu viel. Der Bericht von Karl Winterhagen. Die S-Bahn, sie wird 100 Jahre alt. Und das wird nicht nur in der Hauptstadt gebührend begangen, sondern auch in Bernau. Denn genau dorthin fuhr am 8. August 1924 die erste S-Bahn mit Gleichstrom aus einer Stromschiene. RBB-Reporterin Eva Kirchner-Retsch war in Bernau beim Fest.
Der Bernauer Bahnhofsvorplatz hat sich in eine riesige Feiermeile verwandelt. Im Stil der 1920er Jahre, so wie eben vor 100 Jahren, wird hier geswingt und ausgelassen geschwurft. Doch vor allem wird hier heute das historische Geburtstagskind gefeiert. Das hat heute, mal vom regulären 20-Minuten-Takt abgesehen, seinen großen Auftritt auf dem Bernauer S-Bahnsteig. Ein Empfangskomitee aus hunderten Bernauern stand dort schon bereit. Einfahrt hatte eine historische Bahn, beziehungsweise 2, erklärt Robin Gottschlag vom Verein Historische S-Bahn aus Erkner.
Ja, das ist ein Zug, der besteht aus 2 verschiedenen Baureihen, beide sehr historisch. Der eine von 1928, der andere ist aber auch nur 10 Jahre jünger, der gerade hinter mir ist von 1938.
Und mit dieser S-Bahn gibt es heute sogar Sonderfahrten zum Berliner Nordbahnhof. Von dort startete nämlich am 8. August vor 100 Jahren die erste S-Bahn. Aber natürlich geht es hier heute um mehr als das historische S-Bahn-Gefühl, sondern vor allem darum, wie stolz und froh die Bernauer sind, dass sie diese Verbindung nach Berlin haben.
Innerhalb Berlins wichtig und rauskommen auch, ja.
So, dass wir zwei Stationen haben, ist schon begrüßenswert.
Nee, die S-Bahn ist ganz wichtig.
So sieht das auch der Bernauer Bürgermeister André Stahl. Dank S-Bahn ist Bernau das, was es heute ist. Eine wachsende Stadt, so der Bürgermeister.
Die Errichtung dieser S-Bahn-Linie hat die Entwicklung der Stadt ganz maßgeblich mit großer Dynamik damals schon in den 20er Jahren hierher gebracht. Und diese Dynamik haben wir jetzt in den 90er und 0er Jahren wieder erlebt.
Und genau das wird heute gefeiert. Es gibt Wissenswertes über 100 Jahre S-Bahn in Bernau. Und wer ein paar Schritte weitergeht, der kann sich im Bernauer Museum sogar eine spannende Sonderausstellung anschauen. Mit Exponaten, die Erinnerungen wach werden lassen. Da ist zum Beispiel ein historischer Fahrkartenautomat, ein grün-weißes S-Bahn-Leuchtschild und sogar originale S-Bahn-Sitze, so Museumschefin Franziska Radom.
Das ist unsere Idee. Wir möchten zu einer kleinen Zeitreise nach Bernau einladen, hier auf unserem historischen S-Bahn-Sitz, Holzklasse, in diese Stadt, die einfach eine andere war als heute. Und das passierte einfach mit der S-Bahn.
Das sagt die Museumsleiterin. Die S-Bahn wird 100, auch in Bernau wird gefeiert. Eva Kirchner-Retsch berichtete. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, zu finden auch in der Audiothek.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.